Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcast. Hier spricht Markus und heute auch wieder mit dabei Henning. Hi Henning, wie geht's dir?
Hallo liebe Game Changer, hier ist Henning. Hi Markus. Ja, wir sind am Start heute wieder. Nächste Folge im Game Changer Podcast. Wir haben wieder verrückte Fotos auch zugesendet bekommen. Erstmal vielen Dank schon mal dafür. Mir geht's gut. Wie geht's dir, Markus? Wo bist du jetzt gerade?
Ja, mir geht's auch super. Und es gab ja einige, die hier beim Game Changer Programm dabei sind und die schon sehr früh, also am ersten Tag, in den ersten 24 Stunden, sich dafür entschieden haben, mit dabei zu sein beim Game Changer Programm und haben dafür ein T-Shirt erhalten. Das heißt, die Schweizer und Österreicher, die den Podcast jetzt heute hören, für die wird das eine Überraschung sein noch. Bei denen kommt es noch, bei den Deutschen. Bei euch sollte das eigentlich demnächst ankommen. Es hat ja schon eine Person auch hier in die School Community das gepostet. Und ich kann euch nur sagen, diese T-Shirts zu entwickeln, war eine anstrengende Nummer. Deswegen, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das kurz postet, dass ihr das T-Shirt anhabt, wenn ihr uns das vielleicht dem Henning oder mir als private Nachricht schickt. Weil das war wirklich mehr Kopfschmerzen, als ihr euch vorstellen könnt. Die T-Shirts wurden in Bali tatsächlich produziert. Den Stoff, den die Leute jetzt da haben, die natürlich das T-Shirt nicht haben, das ist jetzt ein bisschen fies, dass ich darüber spreche gerade. Aber den Stoff, den ihr da auch habt, der ist wirklich super zum Tennisspielen. Ich habe da in Bali bei 40 Grad gespielt und geschwitzt und das ist wirklich ein ganz angenehmer Stoff und sieht meiner Meinung nach auch ganz okay aus. Ja. Und alle anderen werden auch irgendwann mal die Möglichkeit haben, so ein T-Shirt zu erstehen. Die wird es wahrscheinlich niemals zum Kaufen geben. Wir wollen das einfach so machen, dass wir das an die Community rausgeben. Vielleicht sieht man sich mal bei einem Tenniscamp oder wir finden dann einen anderen Weg. Und das wollte ich trotzdem nur ganz kurz eingehend erwähnt haben. Und der Henning und ich finden es einfach richtig cool, dass gestern wieder so viele beim Tennis-Talk waren, dass ihr immer fleißig kommentiert in School. Wir wissen natürlich auch, dass viele von euch mitlesen. Und das ist auch keine Überraschung, weil das kann ich nämlich als Administrator sehen. Und es ist wirklich Wahnsinn, dass ihr jede Woche online seid. Also kann es einfach als Firma auch sagen, es sind jetzt ungefähr 120 Spieler in der Community. Und letzte Woche waren 90% aller Spieler aktiv. Und das ist halt einfach richtig cool und das macht uns einfach richtig Spaß. Und deswegen sind wir hier auch immer so motiviert beim Podcast und werden auch die nächste Woche und nächsten Wochen euch hier noch richtig, sag ich mal, vollballern mit richtig geilem Tennis-Content. Ja, und da freuen wir uns richtig drauf. Und wie ihr gesehen habt wahrscheinlich schon, sind die letzten zwei virtuellen Trainerstunden von Henning ausgeführt worden. Das heißt, einmal hatten wir Rückhandabwehr und einmal den Rückhandkäfig. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Henning, es waren deine virtuellen Trainerstunden. Mit was wollen wir anfangen?
Lass uns doch bitte mal mit dem Rückhandkäfig beginnen und vielleicht steigen wir einfach mal in das Rückhandthema so ein bisschen ein. Du hast in den letzten Wochen und Monaten, wer dich so ein bisschen länger verfolgt, der hat gesehen, dass du umgestiegen bist von der beidhändigen Rückhand auf die einhändige Rückhand. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Spieler hier bei uns in der Community, der auch irgendwie mit dem Gedanken spricht oder Federer-Fan etc., der sagt immer so eine einhändige Rückhand, die ist schon ästhetisch und ziemlich gut. Aber was hat dich denn dazu bewogen, zu sagen, so die beidhändige, die lasse ich jetzt und ich spiele jetzt mit einer Hand weiter?
Sehr gute Frage tatsächlich. Hat tatsächlich mir fast noch nie jemand gestellt. 3-4 Leute beim Tenniscamp mal. Und die Antwort ist relativ simpel, führt aber natürlich schon über einen langen, schmerzlichen Weg. Ja, jeder kennt es vielleicht. Oder ich bin jetzt hier, mittlerweile LK9-Spieler. Ich war mal LK7-Spieler. Das heißt, für mich war es wirklich auch, sag ich mal, als einstelliger LK-Spieler schwierig, manchmal meine Rückhand konstant zu spielen. Ich habe das vor allem gelöst durch meinen starken Aufschlag, durch meine einigermaßen okay Beinarbeit, durch meine Vorhand, wo ich dann oftmals auch die Rückhand umlaufen habe. Aber bis vor 2 Jahren kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mit meiner Rückhand wirklich zufrieden war. Und der Moment, das war dann wirklich eine schnelle Entscheidung, war, als ich gegen einen anderen Trainer gespielt habe. Der Christian, der spielt ungefähr LK3 in Deutschland. Und der spielt ein unglaubliches Tennis, ist ungefähr 1,60 groß. Ich will ihm jetzt keine Zentimeter stehlen, aber er ist wirklich nicht groß. Und der spielt das Tennis eines Konterspielers per excellence. Also er steht wirklich à la Medvedev, 2-3 Meter hinterm Feld. Und ich kann mit meiner Vorhand 150 km/h durch die Mitte bolzen. Und er bringt den Ball wirklich wunderschön zurück. Und 3-Stunden-Matches und du verlierst eigentlich gegen diesen Typen immer. Obwohl er kein besonderes Tennis spielt. Also ganz, ganz spannend. Und gegen ihn habe ich eben einen Satz gespielt. Es war Freitagmittag, 12 Uhr, 30 Grad und wir spielen und spielen, es steht 4-4 und es stand dann für mich 40-15. Ich habe diesen kurzen Ball im T-Feld, laufe den an mit meiner Rückhand und er steht auch im T-Feld, also völlig verloren und ich muss nur noch den Ball reinspielen und spiele ihn wirklich so schlecht, dass wir beide erschrocken sind. Also er schaut mich wirklich an und denkt sich, also das ist ein bisschen so, Ja, angegrinst. Aber mir war gar nicht jetzt so grinsen zumute, sondern mir war es ziemlich peinlich und das war halt nicht das erste Mal. Ich hatte schon immer ein Problem mit meiner Rückhand anzugreifen oder den Punkt zu machen. Und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen hier auch so geht. Und dann war ich eine Woche später bei meinem Freund auf dem Platz, der heißt David Turner, stand mal 700 in der Welt. Und ich vertraue ihm David zu 100%. Ist ein, ich will jetzt gar nicht zu lang hier den Podcast machen, aber der David ist ein sehr schlauer Spieler, war damals mit Grigor Dimitrov im gleichen Zimmer für 2 Jahre in der Akademie. Und der David spielt ungefähr wie Dimitrov. Und Dimitrov spielt wie Federer. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Also sehr, sehr perfekt. Und er steht so hinter mir und schaut sich meine Schläge an und sagt in so einem Moment nebenbei, weil ich so mit Spaß einfach eine einhändige Rückhand gespielt habe. Ich meine, Henning, du kennst das, wir sind Trainer. Ja, wir spielen ab und zu auch mal mit einer einhändigen, obwohl das jetzt nicht unser Matchschlag ist. Ja, dann stand ich da und habe einfach zum Spaß mal eine einhändige gespielt. Und da steht hinter mir der David und sagt, Markus, das sieht richtig gut aus. Und ich sage, ja, machst einen Witz, oder? Er so, nee, deine Einhändige sieht besser aus als deine Beidhändige. Einfach vom Schlag, vom Abstand, von der Power, also nicht nur vom Aussehen, sondern auch von der ganzen kinematischen Kette und was da eben dazugehört. Und ich habe einfach gesagt, danke, habe weitergespielt mit meiner Beidhändigen und habe dann einfach immer mal wieder die Einhändige zum Spaß probiert und habe gemerkt, dass ich mehr Kontrolle in einer einhändigen Rückhand habe, die ich eigentlich sehr, sehr selten spiele, als in meiner Beidhändigen. So. Und dann, ich bin so ein Typ, wenn ich mich entscheide, entscheide ich mich schnell. Habe ich mich innerhalb von 2 Wochen entschieden, egal was kommt, ich werde jetzt die Einhändige lernen. Ich mag Federer, Henning hat es auch schon erwähnt, der ist natürlich mein Vorbild. Und ich dachte mir, hey, und das erzähle ich auch immer im Tenniscamp, wenn mich jemand fragt, ich hatte irgendwie keine so eine Challenge mehr. Bin ein einstelliger LK-Spieler, ich schlage gut auf. Ja, irgendwie hat mir so ein bisschen so eine neue Aufgabe gefehlt im Tennis. Und da habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die Einhändige zu lernen. Auch einfach, um besser coachen zu können. Weil eine einhändige Rückhand zu spielen im Spiel ist nochmal was anderes wie eine beidhändige. Und ich möchte natürlich als Coach alle Facetten des Tennisspiels kennen, soweit es eben geht. Ich kann jetzt schlecht auf links umstellen, aber eine einhändige Rückhand spielen, dachte ich mir, das ist eine Challenge. Und die bin ich dann über 1,5 Jahre angegangen. Henning, ich denke, wir haben uns einmal noch gesehen, als ich die angefangen habe zu spielen. Ich habe immer mal wieder Videos gepostet. Und habe wirklich auch die Einhändige durch Trockentraining gelernt. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das zu erklären. Aber ich habe wirklich 5.000 bis 10.000 trockene Schläge gemacht die letzten 1,5 Jahre und habe wirklich versucht zu verstehen, wie dieser Schlägerverlauf einer einhändigen Rückhand sich denn genau anfühlt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Jahre wenig oder letzten 1,5 Jahre wenig Matches gespielt. Aber in den Trainingsmatches, die ich gespielt habe, kann ich sagen, dass die Einhändige stabiler ist als die Beidhändige. Und das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und da kommen wir auch so ein bisschen aufs Thema, dass wir einfach sagen können, ja, dass im Endeffekt es Lösungen gibt für jeden Spieler, wenn er Probleme hat, dass er zu viele Rückhandfehler macht. Und wir werden da natürlich jetzt ganz viel drauf eingehen. Das kann ein Rückhandslice sein, das kann eine Veränderung der Schlagtechnik sein, das kann eben auch das Umlaufen des Balles sein. Da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Aber das ist so ein bisschen meine Geschichte. Dieses Jahr stehen wieder die ersten Punktspiele an. Und ja, ich werde auf jeden Fall berichten, wie es läuft.
Ja, du hältst uns ja auch oben auf Instagram auch damit auf dem Laufenden, wie es denn da so läuft. Ich habe immer wieder reingeguckt, mal geguckt, wie läuft das, wie schlägt der, wie geht es so voran. Aber es ist ja genau das, was du im Grunde genommen beschreibst. Ich glaube, da gibt es auch vielen Spielern so, die, wenn die jetzt einfach so just for fun machen, die eine super einhändige Rückhand spielen. Und viele machen natürlich auch und haben dann die Probleme, dass dann auch, ich kann das doch nicht im Match machen, da fehlt mir das Vertrauen dazu, da komme ich nicht richtig rein, dann stehe ich nicht gut. Also all die Gedanken, die immer wieder dann im Kopf irgendwie rum sind. Witzigerweise, das scheint irgendwie so ein Trainerding irgendwie zu sein. Einhändig kann ich tatsächlich auch ganz gut, würde ich aber im Spiel so noch gar nicht anwenden. Fehlt mir auch noch so ein bisschen die Matchsicherheit, aber irgendwie als Trainer hast du ja immer so zwei, drei Bälle in der Hand und muss dann viel mit einer Hand spielen und dann versuche ich mich auch immer so ein bisschen meinen Schülern mit anzupassen. Wenn der eine einhändige spielt, spiele ich in der Regel auch eine einhändige. Einfach und allein, um das Modell auf der anderen Seite zu sein, wo man sich das bisschen was abgucken kann. Und lass uns da direkt nochmal einsteigen in den mentalen Käfig, gerade wenn du die Umstellung hast auf eine, oder eine Technikumstellung oder merkst, mal, die Technik ist noch gar nicht so fest, dann kann man auch darüber den mentalen Käfig aufbauen für die Rückhand. Und da spiele ich dir den Ball jetzt mal zu auf deine schwache Rückhand, Markus. Wie baut man den Käfig auf oder den Rückhandkäfig? Wie perfektioniere ich den?
Genau. Ich würde noch eine Sache vorher ergänzen und zwar, ich will jetzt natürlich nicht, dass ihr alle auf einmal einhändig spielt und auf einmal dann anfangt, dass ihr, ja, sagt der Markus, hat gesagt, ich muss einhändig spielen und der Henning. Nee, also man muss auch wirklich sagen, Ich weiß natürlich, wie das mentale Spiel funktioniert und deswegen habe ich kein Problem, Fehler zu machen. Also das mentale Spiel funktioniert zu großen Teilen dadurch, dass du einfach deine Fehler akzeptierst. Und wenn ich die letzten 1,5 Jahre mit meiner einhändigen Rückhand gespielt habe und ich habe auch 1, 2 Punktspiele bestritten und habe dann da wirklich die Einhändige gespielt und ich wusste in diesem Moment, entweder ich spiele jetzt die Einhändige und ich werde zum einhändigen Rückhandspieler oder ich stelle jetzt im Punktspiel wieder auf die Beidhändige um und dann ist es nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt von Rauchern, aber die Raucher, die wirklich schaffen, aufhören zu rauchen, wenn sie aufhören wollen zum Rauchen, sind diejenigen, die von heute auf morgen sagen, ich bin nicht Raucher. Die Raucher, die sagen, ja, ja, nur noch eine Zigarette am Tag, ja, nur noch eine Schachtel die Woche. Das sind die, die nie aufhören. Aber die Spieler und auch die Raucher, die sagen, ab heute ändere ich das, die schaffen es dann. Und das war so ein bisschen auch mein Geheimnis, dass ich mich entschieden habe, ich mache das jetzt und mir ist es bewusst, ich werde sehr viel Fehler machen. Und der Henning hat gerade gesagt, manche Spieler haben so Probleme im Match dann auf einmal auch durchzuziehen, obwohl es im Training klappt. Und hier muss ich auch sagen, habe ich schon so viele Spieler gecoacht und ich sehe einfach immer wieder, dass Spieler sich nicht trauen, Fehler zu machen. Lieber bin ich im alten Fahrwasser und verliere auch das Match, aber habe das Gefühl, ich habe so eine Kontrolle, anstatt dass ich was wirklich anders mache und einfach das Risiko habe, dass ich heute mit 6-0, 6-0 vom Platz gehe. Diese Kontrolle können viele Spieler nicht loslassen und das ist der Grund, warum sie sich nicht weiterentwickeln. Ich kenne viele Spieler, die eine einhändige, durchgezogene Rückhand spielen können im Training und im Match nur Slice spielen. Aber es heißt doch nicht, nur weil ich im Match bin, dass auf einmal meine einhändige Rückhand weg ist. Das heißt nur, dass du beim Slice mehr Kontrolle hast, gefühlt, ob das so ist, ist eine andere Frage, und dich einfach nicht traust, deine Rückhand durchzuziehen, weil du Angst vor den Fehlern hast. So viel zum ganzen mentalen Thema schon mal und da kann ich euch wirklich nur alle ermutigen, macht Fehler. Ja, keinen kümmert es, ob ihr Fehler macht, ob der Ball da jetzt im Auslandet. Wir sehen alle immer das Profi-Tennis. Fahrt mal zu einem Turnier und schaut euch mal im Training an, wie viele Bälle so ein, was weiß ich, ja, alle, Zverev und Alcaraz verschlagen. Die schlagen teilweise 8 Bälle hintereinander ins Aus, wo ihr denkt, ja niemals, ja doch, die machen das. So, dann kannst du doch im Match auch mal ein paar Bälle ins Ausschlagen. Das heißt ja nicht, dass du das für immer machst, aber wir brauchen eben immer so eine Übergangsphase. Ich nenne das immer Wachstumsschmerzen. Und wenn du eine neue Technik quasi übst oder trainierst oder auch zum Beispiel eine durchgezogene Rückhand ins Match bringen willst, musst du damit rechnen, dass einfach 2, 3, 4 Monate du einfach mehr Fehler machst als sonst. Ja? Und das ist auch ganz okay. Wer dazu noch mehr wissen will, sollte am besten das Dominik Teambuch lesen. Henning, kennst du das, wo er quasi beschreibt, dass er einfach jahrelang, also wirklich, glaube ich, 2 Jahre lang, so schnell wie möglich den Ball geschlagen hat, davon 1,5 Jahre lang der Ball immer im Aus war und erst nach 18 Monaten der Ball eigentlich im Feld war und er so gelernt hat, schnell zu schlagen und eben auch ins Feld zu schlagen. Ich weiß nicht genau, wie das Buch heißt. Das ist ja auch
die Dominik Team-Methode.
Genau, Dominik Team-Methode. Und das kann ich euch dann wirklich nur allen ans Herz legen. Jetzt sind wir beim Rückhandthema, jetzt bin ich ein bisschen Faden verloren, ein bisschen ins Schwafeln gekommen. Henning, sag mir nochmal, über was wollen wir als erstes reden?
Ja, wir schauen uns als erstes mal an, wie ich denn eigentlich meinen Gegner ja dazu bringe, dass er auf seiner schwachen Seite, wir haben es jetzt mal über die Schwachstelle, über die Rückhand aufgebaut, dass ich meinen Gegner ja in dem Sinne auf der schwachen Seite ja dermaßen bearbeite, dass er sich ja eigentlich wie gefangen fühlt und ja daraus resultiert, dass ja gar nicht, dass er gar nicht mehr so in sein eigentliches ja, Spiel kommt, seinen Matchplan verfolgen kann, indem ich ihn eigentlich permanent ja auf der schwächeren Seite bearbeite. Und da gibt es ja verschiedene Mittel und Wege, die haben wir zum einmal im Video schon aufgezeigt, aber wir wollen heute im Podcast natürlich einfach nochmal ja darüber sprechen. Markus, hoher Ball auf die Rückhand, gerade auf deine Einhändige. Eine Stärke oder eine Schwäche? Ich frage jetzt einfach nur schon mal für unser Match im Juni.
Du, ich würde sagen, lass dich überraschen, dann bin ich auf jeden Fall vorbereitet. Ich gehe natürlich nicht unvorbereitet in so ein Match dann rein, aber im Endeffekt, ja, der Rückhandkäfig, also wenn ich jetzt einfach mal von mir ausgehen würde und sage, okay, Henning, wie kannst du mich maximal ärgern, würde ich schon sagen, wenn du es schaffst, sobald ich dich auf der Rückhand anspiele, dass du mir einen Ball, der 2 bis 3 Meter mit Topspin übers Netz fliegt, so abspringt, dass der wirklich über Kopfhöhe oder über Schulterhöhe bei mir in der Treffzone ist, da und du machst das dauernd, würde ich schon sagen, das würde mich nerven. Und das ist ja gleichzeitig eine Strategie, die ihr alle ausführen könnt, egal ob ihr eine einstellige Elk habt, egal ob ihr eine ITN 4 habt oder eine ITN 9. Jeder von euch kann einen Ball spielen, der 3 bis 5 Meter übers Netz fliegt und dann einfach immer wieder den Gegner hoch auf der Rückhand penetriert. Und jeder sagt auch, hey, hoher Ball auf die Rückhand, gar keine Lust. Gar keine Lust, hoher Ball auf die Rückhand. Ja, warum machst du das dann nicht bei deinem Gegner, wenn du selbst weißt, dass es eigentlich eigentlich eine Möglichkeit ist, den Gegner extrem zu nerven? Also das ist sowas, wo ich nochmal ganz klar unterstreichen will, wenn du in den Rückhandkäfig spielen willst bei dem Gegner, spiel wirklich hohe Bälle. Wenn du einen Topspin spielen kannst, umso besser natürlich. Vorhand, Topspin, Longline, Rückhand, Topspin, Cross natürlich auf die Rückhand. Das kann natürlich super, super effektiv sein. Gerade an einem heißen Tag, du hast vielleicht neue Bälle. Wenn du da ein gutes Gefühl hast und den Ball gut triffst, egal ob mit Topspin oder ohne Topspin, wenn du jetzt wirklich ein LK 18 Spieler bist, eine ITN, was weiß ich, 7 hast oder so, oder in der Schweiz eine R 8, 9 hast, und du kannst gar keinen richtigen Topspin spielen, also einen richtigen Topspin, der so richtig wegspringt, dann kannst du immer noch einen hohen Ball wählen. Ja, das ist jetzt nicht das schöne, schnelle Spiel der Profis, aber wir sind hier, um dir zu zeigen, wie du gewinnst, nicht wie du schön spielst, sondern verlierst. Und da kann ich dir wirklich empfehlen, diesen Rückhandkäfig vor allem mit hohen Bällen aufzubauen, weil hohe Bälle, da hast du immer mehr Kontrolle als bei flachen Bällen. Und da nehmen wir schon mal die Fehlerquelle des Netzes total raus, wenn wir einen hohen Ball spielen. Und dann haben wir eigentlich hinten nur noch das Problem der Seitenlinien. Und ich will dich da jetzt einfach mal auffordern, wenn du diesen Podcast hörst, geh auf YouTube, schau dir mal irgendwelche Matches an für 10 Minuten und zähle die Fehler, die ein Profi im Seitlichen ausmacht. Also wie oft spielt er den Ball ins Seitliche aus? Und dann kannst du dich gerne bei mir melden, wenn du mehr als 2 Fehler siehst, weil du wirst ziemlich sicher keinen sehen. Wenn was die Profis vermeiden, dann ist es wirklich ins Seitliche auszuspielen. Das passiert ganz, 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 ganz selten. Das heißt, die Profis lassen hier sehr, sehr viel Abstand. Und das solltest auch du tun. Das heißt, hoher Ball auf die Rückhand beim Gegner und weg von den seitlichen Linien. Ja, du kannst von mir aus relativ knapp an die hintere Grundlinie spielen beim Gegner, aber bitte nicht zu nah an die seitlichen Auslinien. Das sind die ärgerlichsten Fehler. Es spielt gar keinen Grund, ob der Ball jetzt 50 Zentimeter bis 1 Meter seitlich von der Seitenauslinie im Feld landet oder ob der 1 Zentimeter auf der Seitenauslinie landet. Das macht für den Gegner nicht wirklich viel Unterschied. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass du da die richtige Zielzone wählst. Ja, das ist ja wie Risikopyramide Stufe 1 quasi, wirklich Zielzonen anzuvisieren, die groß genug sind. Das ist so für mich das Allerwichtigste und das, was den meisten Spielern über die letzten Jahre, die ich gecoacht habe, wirklich viel gebracht habe. Konstant mehrere Bälle auf die Rückhand zu spielen beim Gegner, bis der so sauer ist, dass er anfängt zu bolzen mit seiner Rückhand oder dir dann auf die Vorhand spielt. Ja, das ist natürlich das Optimale. Dann kannst du den entweder nochmal auf die Rückhand spielen oder kannst ihn laufen lassen. Ja, in dem Fall wollen wir natürlich Rückhand-Käfig-Strategie spielen. Und beiden Spielern ist bewusst, und Henning, da frage ich auch dich, hast du es auch schon mal gehört, dass Spieler sagen, na ja, aber ich kann ihn doch nicht die ganze Zeit auf die Rückhand spielen und dann hören die Spieler auf, das zu machen, obwohl es funktioniert?
Ja, pausenlos. Also ich habe das ja auch im Video zum Beispiel erklärt mit dem Spieler. Jeder kennt den Spieler, boah, ich bin eigentlich angeschlagen und kann nicht laufen. Das ist das gleiche Phänomen. Und wenn der eine keine Rückhand spielt, dann ja, dann ist es auch meine Aufgabe, ihn in diese Situation zu bringen. Und ich muss auch manchmal dann auch in der Lage sein, ja, mein Spiel anzupassen. Wir hatten es zum Beispiel auch einmal, vielleicht erinnerst du dich, Markus, in der School-App. Ich glaube, der Rainer war es, der gesagt hat, ja, ich hatte immer, der hat immer permanent einen flachen Slice auf meine Rückhand gespielt. Und es gibt auch Spieler, gegen die diese hohe Balltaktik, die hohe Balltaktik nicht so gut funktioniert, weil sich halt sehr schnell darauf einstellen. Und es geht im Grunde genommen, und das müssen wir vielleicht mal so ein bisschen verallgemeinern in diesem Käfig, du musst über dein eigenes konstantes Spiel, wie Markus gerade beschrieben hat, eine Lösungsmöglichkeit finden, wie du deinen Gegner bespielen kannst. Das kann der hohe Ball an dem einen Tag sein, auf die Rückhand. Es ist aber auch manchmal der kurze, flache Slice, der dann gespielt wird. Also du musst irgendwas finden, was den Gegner in diesen Modus bringt, den Markus gerade beschrieben hat, dass er einfach ja total genervt ist von diesem Spiel. Und sobald dieses ja Genervtsein auf einer Seite ist und dann fängt es auch wieder so an, dass man bolzt, dass man Schläge spielt, die man vielleicht gar nicht kann, dass man den Gegner halt selber so ein bisschen in seinem Spiel halt führt und dass der Gegner das macht, ja, was man eigentlich selber gerade möchte. Und ich glaube, dadurch ist schon mal der erste Einstieg in den Käfig oder sag ich mal, die Türe zum Käfig ist damit schon sehr, 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 sehr weit auf. Und dann muss ich natürlich so ein bisschen anpassen mit dem, womit ich in der Lage bin zu spielen. Das kann ja auch sein, dass ich keinen guten Slice habe. Markus, ich habe übrigens einen guten Slice, also für Juni. Große Spieler müssen immer tief runter, das ist immer eine schöne Formel dazu. Ne? Aber wir driften noch nicht in unser Spiel ab, aber das müssen wir wahrscheinlich mal für die Community irgendwo dann mal festhalten. Aber wie geht es dann weiter? Jetzt habe ich gemerkt, ich habe zum Beispiel im Video über den Trainingseffekt gesprochen. Jetzt hast du den Ball mir 500 Mal auf die Rückhand hochgespielt, der Ball kommt immer wieder gleich zurück. Was machen wir jetzt im Käfig?
Genau, also wir müssen natürlich ein bisschen auch beobachten, was wir machen, und wir können natürlich zur Grundlage immer die Risikopyramide nehmen. Das heißt, du kannst natürlich schauen, was ist im Endeffekt das Effektivste. Wenn du nur reinspielst, bist du auf Stufe 1 der Risikopyramide. Wenn du dann allerdings anfängst, also sagst, okay, ich variiere jetzt vielleicht auch mal zwischen einem Slice und dann einem Topspin, dann bist du schon mal ein bisschen weiter höher. Ja, also Risikopyramide kann man auch mal eine Stufe überspringen, spielst du eh schon auf die Schwäche. Das heißt, so Stufe 3, 4, das ist dann irgendeine Mischung aus schnellen Bällen, aus einem Slice-Ball, ja, oder dann wirklich auch aus einer Bewegung. Ich meine, ich stelle mir gerade vor, der Gegner steht dann wirklich auf der Rückhand und sagt, okay, ich weiß, der nächste Ball kommt auf die Rückhand. Dann spielst du auf die Vorhand. Weil wenn du dann merkst, okay, er denkt jetzt, ich spiele die ganze Zeit auf die Rückhand, dann spielst du auf die Vorhand. Ob das ein Winner ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es geht nur darum, den Gegner immer so ein bisschen zu ärgern. Und immer, wenn er denkt, jetzt weißt du, wie du spielst, das dann zu ändern. Ja? Und das heißt, wenn der Henning sagt, okay, der Ball kommt immer wieder zurück, ich spiele immer auf dem Henning, auf die Rückhand, oder er spielt auf meine Rückhand, ich spiele immer wieder hoch zurück. Naja, irgendwann musst du natürlich was ändern. Für die Besseren von euch, die jetzt hier zuhören, bedeutet das zum Beispiel, den Ball im Aufsteigen zu nehmen, um einfach das ganze Spiel schneller zu machen. Für diejenigen, die jetzt sagen, ich tue mich eh schwer mit meiner eigenen Rückhand, kann das eben auch bedeuten, mal einen Slice zu spielen, ja, oder mal ein bisschen zu variieren, mal ein bisschen weiter nach außen den Ball, also die Platzierung des Balles nochmal anders zu wählen. Es geht einfach darum, ein bisschen zu variieren, ja. Und zu guter Letzt, was, denke ich, für sehr viele von euch klappen kann und was noch zu wenig von euch machen, also nicht alle natürlich, und ich weiß natürlich einfach so den Durchschnitt von den Spielern, die jetzt hier zuhören, und ich sag mal, der durchschnittliche Spieler, von der jetzt hier gerade zuhört beim Podcast, umläuft zu selten seine Rückhand. Deswegen kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, die Rückhand mehr zu umlaufen, auch wenn es sich manchmal ein bisschen so anfühlt, als würde man dann seine Vorhandseite im Stich lassen. Das ist nicht der Fall. Du wirst auf jeden Fall hinkommen noch, wenn du dich an alle Schlagregeln und Grundgesetze hältst, die wir dir mitgeben, taktischerseits, dann wirst du da auch kein Problem haben. Und wenn du dann natürlich mit deiner Vorhand gegen die Rückhand des Gegners agieren kannst, dann kannst du dann natürlich nochmal ganz anders spielen, hast da andere Möglichkeiten, andere Winkel, andere Geschwindigkeit. Und das sind quasi die Optionen, die wir haben, dass selbst wenn der Ball, den wir in den Rückhandkäfig beim Gegner spielen, immer wieder zurückkommt, dass wir dann erstmal die Strategie gar nicht großartig ändern. Wir spielen weiter in den Rückhandkäfig, aber eben mit unterschiedlichen Drallvariationen, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Co. Und jetzt ist natürlich ein super schöner Übergang, dass wir jetzt sagen können, hey, jetzt passiert mir das aber, ja, also der Henning, ich habe jetzt das Problem, der Henning spielt in meinen Rückhandkäfig, ich komme da eigentlich gar nicht mehr raus, ich liebe meine Rückhand, aber kann ich eine Rückhand spielen? Wenn ich umlaufe, dann sieht der Henning das schon und spielt mir auf die Vorhand, also ich habe einfach ein Problem, also wie komme ich jetzt hier eigentlich aus der Rückhandseite raus, wie schaffe ich es jetzt eigentlich trotzdem das Match zu gewinnen, auch wenn der Gegner meine Schwäche entlarvt hat? Henning, hast du da so einen Tipp, wie würde ich das machen? Gib mir mal einen Tipp.
Also wir werden das ja schon, wir haben das ja schon im Video einmal mit angesprochen. Gerade Bälle in diesem Käfig, dass man so diesen Käfig neutralisiert mit hohen, selber hohen Bällen, Spinbällen, gerne auch lang in die Mitte zu spielen, um einfach auf der anderen Seite den Winkel zu limitieren, halte ich für total unterschätzt. Viele Spieler haben immer das Gefühl, wir müssen zu sehr in die Ecken spielen, wir müssen zu sehr an den Rand spielen, so wie Markus das gerade beschrieben hat. Aber gerade diese Bälle, und das kannst du auch gerne mal in einem Profispiel beobachten, wie oft die Spieler durch die Mitte spielen, um einfach auch dem Gegner auf der anderen Seite keinen Winkel zu geben. Sobald ich eine Seite anspiele und mich für eine Seite entscheide, die ich ja anspiele, öffnet sich auf der anderen Seite in meinem Feld ein Winkel für den Gegner. Und gute Spieler, die nutzen dann den Winkel. Und ja, und ich bin eigentlich direkt wieder in der Bedrängnis, sei es aber vorn oder auf der Rückhandseite. Und darum geht es als erstes, in diesem Käfig so ein bisschen auszubrechen, dass man diesen Käfig neutralisiert. Entweder selber, indem ich den Ball auf dieselbe Seite konter. Selbe Seite bedeutet, wenn du mich jetzt cross anspielst, ich würde jetzt gar nicht selber versuchen, ja groß die Seite zu wechseln. Gerade wenn ich vielleicht auch merke, ich bin ein bisschen anfällig auf der Seite, dann spiele ich den Ball erstmal dahin zurück, so wie er gekommen ist. Kann lang in der Mitte sein, kann lang cross sein. Und dann schaue ich erstmal wieder, ja, wie geht es denn hier überhaupt weiter, und habe zumindest so meine Schwachstelle zumindest im ersten Schritt das erste Mal gecovert. Und so würde ich wahrscheinlich auch bei Markus im Spiel irgendwie mit vorgehen. Vielleicht auch mal, je nachdem, wie ich technisch technische Sachen umsetzen kann, dass ich auch mal ja dann versuche, auch die Bälle, die mir von der anderen Seite angespielt werden, dass ich die ganz klar ja einkategorisiere in Defensive, Neutral und Offensive. Was kann ich damit machen? Gerade die hohen Bälle, die Markus gerade beschrieben hat, das ist ja ein ultra-defensiver Schlag. Ich muss vielleicht sehr weit hinter die Grundlinie gehen. Bei dem Matchpunkt zum Beispiel Morfis und Norrie, da hat Markus gezeigt, ja, diesen Indian-Welsh-Schriftzug, der ist 5 Meter hinter der Grundlinie. Aus der Position kann ich keinen Winner schlagen. Da geht es erstmal für mich wieder darum, einfach eine bessere Feldposition zu haben. Also ich spiele den Ball erstmal auch etwas höher, etwas länger, gerne auch mittig, um auf der anderen Seite ja den Käfig, die Türe zumindest mal ein bisschen zuzumachen.
Genau, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Sir Henning eben mir auf die Rückhand spielt, dann gibt es noch eine andere Option, die aber wirklich nur auch, sage ich jetzt mal, für bessere Spieler ist, die würde ich wirklich aufpassen, und zwar, ich kann natürlich aus dem Rückhandkäfig, wenn mich jemand auf der Rückhand ganz halt penetriert, auch mit einem Longline-Ball ausbrechen. So, dieser Longline-Ball muss gut geplant sein. Und warum mache ich das? Weil im Endeffekt, ich will natürlich den Ballwechsel auf die Vorhand verlagern. Das heißt, ich würde zu einem Zeitpunkt, wo der Ball nicht so hoch abspringt und ich merke, okay, jetzt habe ich eine gute Rückhand und habe auch ein gutes Vertrauen, ich stehe gut, dann spiele ich einen Ball auf die Vorhand beim Henning und hoffe inständig darauf, dass er mir dann einen Vorhand-Crossball spielt, weil dann bin ich nämlich auf meiner starken Seite. Heißt jetzt nicht, dass ich dann mit meiner Vorhand auf einmal einen Winner schlagen kann, aber ich bin auf einmal wieder am Ballwechsel. Das heißt, ich würde so den Rückhand-Longline-Ball spielen, dass ich einen Vorhand-Crossball vom Henning bekomme, den ich dann nochmal Vorhand-Cross spielen kann. So, und das ist halt das Spannende am Tennis. Also ein Roger Federer sagt, dass er 4, 5, 6 Schläge im Voraus halt planen kann. Ihr werdet merken, umso mehr ihr euch mit Taktik beschäftigt, werdet ihr wirklich Ballwechsel voraus planen können, weil der Gegner hat gar keine andere Wahl, außer diesen Ball jetzt Longline oder Cross zu spielen. Wenn er den falsch spielt und du hast die Technik dazu, kannst du ihn direkt bestrafen. Das ist jetzt gerade für die bisschen schwächeren Spieler, die das hören, ein bisschen schwieriger. Aber es gibt da wirklich, irgendwann ist Tennis wie Schach. Ja? Das ist wirklich nicht viel anders. Und wenn du halt im Schach deinen Turm zum Beispiel verlierst, dann wird es einfach schwer, das Spiel zu gewinnen. So. Und so ist es im Tennis auch. Wenn du den falschen Ball spielst, dann wird es einfach schwer. Und wenn ich jetzt einen Rückhand-Longline-Ball zum Henning spiele und ich bleibe auf der Rückhandseite stehen, anstatt mich ein bisschen rechts von der Mitte zu positionieren, dann wird der Henning wahrscheinlich auch einen Vorhand-Crossball mit Winkel spielen. Und ich habe dann einen Fehler gemacht mit dem Longline-Ball, weil ich mich einfach danach falsch positioniert habe. Deswegen hier letzter Tipp auch nochmal. Wenn du ein bisschen besser bist, breche aus dem Rückhandkäfig gerne auch mit dem Longline-Ball aus. Rechne dann in der Regel mit dem Crossball. Denn wenn dein Gegner Longline antworten sollte, also du spielst Longline und er spielt Longline, und du riechst das ein bisschen und du bist schon an der Stelle, weil ich habe ja gerade von der linken Seite, also in dem Fall bin ich Rechtshänder, den Longline-Ball gespielt. Wenn ich merke, so, hey, der Henning spielt jetzt wieder Longline, dann ist natürlich seine Rückhandseite total offen. Und wenn ich relativ gut an den Rückhandball jetzt hinkomme, kann ich natürlich einen schnellen Rückhand-Crossball spielen. Ist ein bisschen schwer, das jetzt im Podcast zu erzählen, ohne das zeigen zu können. Aber es geht im Endeffekt immer darum, so ein bisschen zu ahnen, wo spielt der Gegner den nächsten Ball hin. Und aus dem Rückhandkäfig auszubrechen, könnte eben auch funktionieren, indem ich versuche, wieder mehr ins Vorhandduell zu kommen, wo ich eben auch den Ballwechsel mehr bestimmen kann. Weil Henning, wie wir sehen werden im Juni, ich denke, meine Vorhand ist ein bisschen schneller. Aber das werden wir dann im Juni
sehen. Aber genau da würde ich gerne einfach nochmal reingehen, weil ab da wird Tennis auch tatsächlich auch ja etwas ja, logischer tatsächlich. Und Tennis ist super logisch, wenn du die Züge halt kennst und vor allen Dingen, wenn du auch deine Zielzonen kennst. Und genau das, was Markus gerade beschrieben hat, dass man klar ein gewisses Risiko geht, aber ich möchte ja auch irgendwo ausbrechen, also muss ich Risiko eingehen. Und aber trotzdem ist ja ein kalkuliertes Risiko, weil ich im Grunde genommen eigentlich zu 80% weiß, was passiert. Weil ich, wenn ich Rückhand Longline spiele, dann mein Weg zur Vorhand natürlich viel, viel weiter ist. Und dann muss ich den Ball aus dem Lauf spielen. Auch das könnte natürlich nochmal eine erhebliche Fehlerquelle sein. Aber ich glaube, wenn man das nochmal irgendwie zusammenbündelt, dann ist es zum einen wieder ja, die Beinarbeit. Bin ich stabil genug, um den Ball dahin zu spielen? Ist meine Schlagausholphase früh genug, dass ich auch wirklich die maximale Kontrolle habe? Und gehe ich vor allen Dingen gut durch den Treffpunkt? Und so kann ich den Käfig ja zumindest ja, ausbrechen, verlassen, manchmal noch nicht. Das kann ich dann erst vielleicht im zweiten oder dritten Schlag danach. Aber ich kann zumindest meinem Gegner mal signalisieren, so, ich habe deine Taktik durchschaut, was du machst, oder musst du dir ein bisschen was mehr einfallen lassen. Und bin auf das, was da kommt, ja vorbereitet. Und das ist ja das, was wir hier bei Game Changer generell versuchen, dir mit auf den Weg zu geben, gerade jetzt hier auch über den Podcast oder auch über School, dass wir dir einfach ja, Lösungsmöglichkeiten mit an die Hand geben, wie du gewisse Muster erkennst ne, wenn wir bei den Spielzügen oder bei den Schlägen von Federer bleiben, 4 bis 6 Schläge geht ja in der Regel ja irgendwie auch bei den Profis ein Ballwechsel. Und wenn ich im Grunde dann zumindest schon mal die ersten 2, 3 schon, zumindest schon mal habe oder ich habe verschiedene Muster, um aus diesen Situationen auszubrechen, dann gibt mir allein ja die ja, Situativität eine große Sicherheit zu wissen, was als nächstes passiert. Und wir hatten das gestern zum Beispiel im Talk auch eine Frage, an die erinnere ich mich zum Beispiel, die war, ich habe das Gefühl, ich habe Spiel gegen einen und der ist eigentlich gar nicht so fit, aber gefühlt, der steht einfach immer da. Ne? Das ist zum einen die Platzabdeckung und einfach auch diese immense Spielerfahrung. Die dann, es gibt, jeder von uns hat irgendwie im Verein den einen Spieler, wo du eigentlich denkst, wenn du den von außen anguckst, der kann gar kein Tennis spielen. Ne? Aber dann spielst du gegen den Tennis und der steht jedes Mal da und ja, an der richtigen Stelle. Und das ist genau das, was damit gemeint ist, dass man im Grunde genommen die Züge kennt und die Möglichkeiten kennt. Aber da ist es auch irgendwie ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und ja, und dann habe ich meine Lösung dafür und versuche damit ja durchzukommen.
Ja, genau so ist es. Und lasst euch nicht überfordern. Ihr bekommt natürlich jetzt hier in den 12 Wochen plus richtig, richtig viel Informationen. Und das sind wahrscheinlich mehr Informationen, als ihr in den letzten 4, 5 Jahren bekommen habt. Und deswegen könnt ihr da einfach ganz normal euch langsam nach vorne arbeiten. Keiner muss jetzt hier alles auf einmal anwenden. Ihr habt jetzt einerseits hier das Master-Strategie-Modul mit der Risikopyramide. Ihr habt 1, 2, 3. Ihr bekommt jetzt so Informationen wie das hier gerade mit. Wir haben das natürlich alles so aufgebaut, weil wir denken, für jeden passt ein bisschen was anderes. Als nächstes werden jetzt auch so ein bisschen Aufschlagthemen kommen und so weiter. Das spricht den einen dann wieder ein bisschen mehr an als den anderen. Und trotzdem ist es schwer, alles auf einmal umzusetzen. Ich glaube, ich habe letzte Woche mich auch deutlich im Podcast geäußert, dass ich nichts von Tennisspielern halte, die die ganze Zeit versuchen, alles nur aufzunehmen, ohne es umzusetzen. Und auch hier nochmal ganz, ganz wichtig, nimm dir eine Sache, auch die 1-2-3-Methode zum Beispiel, üb das mehrere Monate. Es geht nicht nur darum, das einmal zu machen. Es geht wirklich darum, es funktioniert. Also du kannst einfach, alles, was du hier hörst, um es kurz zu machen, funktioniert. Also letztes Mal hat auch jemand geschrieben, das fand ich sehr, sehr witzig, habe ich sehr lange lachen müssen, hat geschrieben, ja Wahnsinn, das funktioniert ja sogar. Also ihr könnt, nur, dass wir das mal hier festhalten, das sind geprüfte Methoden, das sind hunderte, vielleicht tausend Spieler haben das, was ihr hier mitbekommt, getestet. Henning ist ein sehr erfolgreicher Tennistrainer, ich war auch lange Tennistrainer, wir geben dieses Wissen ja schon an hunderte, tausende Spieler mittlerweile seit ein paar Jahren weiter. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass alles, was du hier hörst, grundsätzlich funktioniert, natürlich alles angepasst auf verschiedene Spielstile und verschiedene Schlagtechniken, aber grundsätzlich funktioniert das. Das heißt, es geht gar nicht so viel ums Auszuprobieren, es geht vielmehr darum, sich festzulegen und diese Sache dann wirklich auch zu trainieren, weil man weiß, okay, bei mir ist einfach gerade der größte Faktor das mentale Spiel, da mache ich 1, 2, 3 oder ich habe keine Strategie, da mache ich die Risikopyramide oder ich habe ein Problem, dass ich immer auf der Rückhand angespielt werde, dann mache ich eben die Rückhandabwehr. Und dafür habt ihr jetzt die ganzen Themen, es werden immer noch weitere kommen, deswegen freue ich mich schon auf die nächsten Wochen und wir wollen an der Stelle, denke ich, auch heutigen Podcast auch schließen, wollen es nicht gar nicht so lange machen, sonst haben wir doch wieder ein bisschen länger gequatscht. Henning, an der Stelle nochmal die Frage, hast du noch eine Info, was Ergänzendes, habe ich was vergessen?
Nee, da war alles dabei und ich glaube, das Wichtige ist jetzt einfach mal, ja, das machen. Ne? Wir geben so viel an die Hand und probier die Sachen aus und gib gerne Feedback in der Community. Dafür ist die Community da und dafür sind wir auch da, um auch, ja, Tennis ist immer relativ zum Gegner, aber Tennis auch immer relativ zu dem, was wir ja dazu von euch auch bekommen. Ein Input, kommt ihr mit den Sachen klar, sind Sachen nicht klar geworden, müssen wir da nochmal drauf eingehen und genau, ja, so funktioniert eine Tennis-Community und die sich jetzt hier gerade ja, entwickelt, die ist absolut einzigartig. Ne? Und dann lassen wir es einzigartig bleiben und einfach da so weitermachen auf dem Weg, auf dem wir jetzt gerade sind.
Super. In diesem Sinne, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Bilder. Das heißt, wenn du diesen Podcast gerade im Auto hörst, schick ein Bild in die Community. Wenn du den Podcast beim Kochen hörst, schick ein Bild. Also es würde uns wirklich freuen, wenn wir so ein bisschen hören, wo du uns am Podcast hörst. Das wird uns sehr, sehr freuen, weil wir stecken hier sehr viel Blut, Schweiß und Tränen immer in die Sachen, die wir machen. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Ganz liebe Grüße. Geht nach draußen an alle Gamechanger. Wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao.
Ciao, Gamechanger. Ciao.